Ja, auch von meiner Seite aus euch allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Kiki hat uns ja schon sehr anschaulich in ihrer Einleitung, ich möchte richtig sagen, abgeholt, vor Augen geführt, dass ich denke, es ist doch der Wunsch eines jeden Christen, für den Herrn Frucht zu bringen. Frucht zu bringen. Nicht mit leeren Händen vor ihm zu erscheinen, sondern zu sagen, Herr, das durfte ich für dich auf dieser Erde wirken. Das ist im Grunde genommen eine gute Einleitung zu der Predigt, die ich heute Morgen halten möchte. Ich möchte heute Morgen mit euch das Gleichnis von den anvertrauten Funden oder Talenten betrachten. Auch das bedeutet ja im gewissen Sinne, also Frucht ist immer Vermehrung, ne? Und auch das, hier geht es um die Vermehrung. Ich bin darauf gekommen, als ich gestern Morgen eine Andacht gelesen habe von Oswald Chambers, der ja bekannt ist. Und in dieser Andacht hat er eben Bezug genommen auf dieses Gleichnis mit den Talenten. Und er hat einen Aspekt ausgeführt, den ich bisher noch gar nicht so richtig im Blick hatte. Ich werde nachher darauf kommen, noch verrate ich das nicht. Dieses Gleichnis steht in Lukas Kapitel 19. Es sind die Verse 1 bis 11. So, und das Gleichnis geht los. Ich lese die ersten beiden Verse. Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes Reich würde unmittelbar anbrechen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Darum erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Zunächst einmal ist wichtig zu sehen, wann Jesus also dieses Gleichnis gesagt hat. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Die Geschichte davor spielt in Jericho, und zwar geht es dort um den Oberzöllner Zachäus. Zachäus, in dessen Haus er eingekehrt ist, und man kann sagen, der sich bekehrt hat, den die Nachfolge Jesus getreten ist. Und es lag auf der ganzen Volksmasse, die Jesus also begleitete auf dem Weg. Das waren die Jünger und das waren noch viele andere, weil sie eine Erwartung hatten. Das Reich Gottes bricht an. Jesus, der Messias, ist unter uns. Und um Dinge zurechtzurücken, sagte Jesus dann dieses Gleichnis. Und um dieses Gleichnis zu verstehen, muss man also jetzt auch den geschichtlichen Hintergrund sehen. Denn Jesus ordnet dieses Gleichnis in die damalige, möchte man sagen, politischen Gegebenheiten ein, politischen Umstände. Die Römer hatten ja ein riesiges Reich aufgerichtet und sie hatten Völker unterworfen. Und wenn sie dort wieder ein Volk unterworfen hatten, dann ließen sie meistens die bestehenden Strukturen auch bestehen. Der König, der dort war, wenn er also Rom wohlgesonnen war, konnte weiter regieren. Und es war so gewesen, dass die Königswürde vom König, also dem Vater, auf den ältesten Sohn vererbt wurde. Aber damit der Sohn dieses Amt des Königs antreten konnte, musste er nach Rom reisen, um das vom Kaiser bestätigen zu lassen. Und genau da setzt Jesus jetzt an, dass dort eben, wie gesagt, ein König war, der eben diese Königswürde antreten wollte und nun nach Rom reisen musste, um das bestätigen zu lassen. Jesus erzählt also dieses Gleichnis seinen Jüngern, und ich will es gleich klar und deutlich sagen, er bezieht dieses Gleichnis auf sich. Er sagt, passt auf, Das, was jetzt kommt, das ist ein geschichtlicher Akt. Das hat Bedeutung für die ganze Weltgeschichte. Und das hat Bedeutung für euch. Das Reich Gottes wird anbrechen. Eine neue Zeit, ihr wisst ja, das war nicht Zeitenwende, ne? Wie wir das so schön heute sagen, ihr wisst ja auch, wir leben 2024 nach Christus. Diese Zeitenwende ist also eingetreten. Und dieses Gleichnis, und das hat er auch von vornherein gesagt, meint seine Jünger. So, bevor also dieser König abreiste, rief er 10 seiner Verwalter zu sich, gab ihnen jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte, sie setzt dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Er rief also, dieser, ich sage jetzt mal König, dieser angehende König, seine Diener, seine Knechte zu sich und verteilte seinen Besitz. Denn er wusste nicht, wie lange wird es dauern, bis ich zurückkomme. Und damit auch dieses Geld und mein Besitz in guten Händen ist und sich nach Möglichkeit auch noch vermehrt, hat er eben diese Knechte zu sich gerufen. Und Jesus sagt klar und deutlich, und seine Jünger haben es verstanden, wer diese Knechte waren und wer diese Knechte sind, nämlich die Jünger. Und wer ist es heute? Wir, genau. Hurra, das ist schon mal der erste Schritt. Es geht um uns, es geht um dich und um mich. Jesus würde lange weggehen. Er ist immer noch nicht zurückgekommen, aber er hat verheißen, ich werde wiederkommen. Und sein Reich, seine Gemeinde hat er in die Hände seiner Nachfolger, seiner Glieder, seiner Jünger gelegt. Als wir vor Jahren auf einem Kongress von Willow waren, da war einer der ersten Sätze, den Bill Heibels aussprach und den er auch immer in seinen Büchern zitiert hat, der Gott oder Jesus hat nur eine einzige Strategie hinterlassen, um die Welt zu evangelisieren und zu missionieren. Und soll ich euch sagen, welche Strategie das ist? Ganz einfach, nur ein Wort, die Gemeinde. Die Gemeinde, das ist es, was er hinterlassen hat. Und ich habe gesagt, wow, er hat es verstanden und dachte, und deshalb stehen wir hier. Deshalb stehe ich heute Morgen hier, um uns wirklich also das vor Augen zu führen, welch eine hohe Berufung also er dort ausgesprochen hat. Für dich und für mich. So, machen wir weiter in dem Gleich, ne? Er ruft also diese Knechte, er verteilt also seine Habe, sein Gut, und es wird hier also dokumentiert, jeder bekommt also 1 Pfund oder Talent, wie es in anderen heißt, und jeder hat das Gleiche bekommen. Die gleiche Menge. Im Matthäus-Evangelium wird es ein bisschen anders geschildert. Da steht also nach den Gaben, die Knechte hatten, hat der eine 5, der andere 2 und der andere 1 bekommen. Hier ist es also, wie gesagt, so, dass also alle das Gleiche bekommen haben. Das hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Eine ganz besondere Bedeutung, nämlich für diese Berufung. Wir wissen ja, und das sagt ja auch dieser Text nachher weiter, als er zurückkam, rief er seine Knechte zu sich und hat mit ihnen Abrechnung gehalten, wie man das so in einer Firma macht. Bei den ersten beiden Knechten war es also alles in Ordnung gewesen und der dritte Knecht, das wisst ihr auch, ich möchte mal wirklich sagen, ja, irgendwie ist er gescheitert. Habt ihr euch nicht schon mal die Frage gestellt, wenn ihr dieses Gleichnis gelesen habt, woher kam das? Woran hat das gelegen? Sie hatten doch alle die gleichen Voraussetzungen. Sie waren doch alle die gleichen Knechte. Gut, dann will ich euch heute Morgen ein bisschen anregen, weil mich das also wirklich auch schon immer, wenn ich dieses Gleichnis gelesen habe, sehr stark also herausgefordert und interessiert hat. Ich glaube, es liegt in der Berufung, die diese Knechte bekommen haben und wie sie mit dieser Berufung umgegangen sind. So, und nun komme ich zu Oswald Chambers, der also geschrieben hat, dass dieses Pfund, dieses Talent, das der König, also der Herr, dort weitergegeben hat an seine Knechte, er sagte, das war der Heilige Geist. Ich sagte, wow, das stimmt. Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Das war der Heilige Geist. Und um mich abzusichern, dass ich euch heute Morgen nicht hier etwas ein vom Pferd erzähle, wie man so schön sagt, habe ich noch mal in einem anderen Kommentar nachgelesen. Und tatsächlich, der hat es genauso gesehen. Diese Knechte haben den Heiligen Geist bekommen. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig. Der König hat diesen Knechten, diesen Menschen vertraut. Und wenn er weg gewesen wäre und sie hätte nichts bekommen, hätten sie arbeiten können. Ja, das waren sie gewohnt. Sie hätten überlebt, bis er zurückkommt. Für sich hätten sie gearbeitet. Aber, liebe Geschwister und Freunde, das ist doch nicht das Ziel. Das hat Kiki doch sehr schön ausgedrückt. Ihr habt doch diesen großen und wunderbaren Baum gesehen. Dieser Baum ist gepflanzt, um Früchte zu bringen. Er hat gesagt, ihr, meine Knechte, habt eine Berufung. Das Reich Gottes soll anbrechen. Und dazu bekommt ihr den Heiligen Geist, damit die Herrlichkeit, die im Himmel ist, durch das Reich Gottes, die Gemeinde, wo bitteschön ankommt? Na ja, auf dieser Erde. In Ratzeburg. Wow, das ist gewaltig. Das ist gewaltig, dass diese Pläne, die also dort dieser König hat. Und weil er seine Knechte beruft, liegt in dieser Berufung erstmal das eine, es liegt Vertrauen darin. Es liegt Wertschätzung da drin. Euch, die ihr in meinen Diensten steht, für euch habe ich noch viel, viel mehr. Und mit der Aufgabe, die ihr dort bekommt, bekommt ihr eben auch ein Stück der Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, und sie soll mehr werden. So, zwei, so schien es, haben es also begriffen, fingen an zu handeln, aber einer hatte so seine Probleme damit. Und dieser eine interessiert uns doch. Warum interessiert er uns? Möchten wir der Knecht sein, der eines Tages vor dem Herrn steht und sagt, du, Armin, alles schön und gut, aber ich hätte andere Pläne mit dir. Es gibt eine Grundaussage in der ganzen Bibel von Anfang an. Zur Umsetzung der Pläne, die Gott mit der Menschheit hat, die Jesus hat, wen gebraucht er dafür? Ja, Menschen. Und wir dürfen es sogar runterbrechen. Er gebraucht mich. Und er gebraucht einen Hartmut. Halleluja. Und er gebraucht jeden Einzelnen von uns. Noch einmal, das drückt Vertrauen. Das drückt etwas Großes, Gewaltiges und Wunderbares auf. Und muss ich jetzt wieder zu diesem Knecht zurückkommen, zu diesen Knechten zurückkommen. Ich habe nach einem Bild gesucht, um das in unsere heutige Zeit zu übertragen. Und mir fiel dabei nur dieses eine Bild ein. Da ist also einer, der eine große Fabrik, einen Konzern hat, was weiß ich, der will sich aus seinem Konzern zurückziehen und dann braucht er einen Mitarbeiter, der also dieses Ganze weiterführt. Und was bekommt dieser Mitarbeiter? Richtig, ist gut, dass wir Prokura. Tja, Prokura, das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung. Also wenn ihr wissen möchtet, was das ist, wir haben ja nun Betriebswirte und etc. und unter uns, lasst euch das mal erklären. Welch eine Verantwortung das ist, die auf seinen Schultern ruht. Und wenn er unterschreibt, dann gilt das so, als wenn der Chef unterschrieben hat. Im Positiven wie im Negativen. Und wenn dieses Riesengewinne macht, wer kriegt diesen Gewinn? Ja, die Firma, der Chef. Und was hat er? Er freut sich. So, also ihr seht. Aber da war einer, der, wie gesagt, auch Prokura bekommen hat. Woran ist er gescheitert? Ja, das ist schon mal sehr gut. An der Angst. Ich habe ja gesagt, das sagt Jesus seinen Jüngern, dieses Beispiel. Und er meint sie. Er meint also die Jünger damals und er meint uns auch heute Morgen. Und ich habe immer wieder eins festgestellt. Also, ich möchte das mal so sagen, in der Gemeindearbeit. Es gibt eben, wie gesagt, diese unterschiedlichen Charaktere. Alle haben sie die gleiche Berufung. Das müssen wir also uns noch mal ganz klar und deutlich vor Augen führen. Und alle, und das ist jetzt interessant, bekommen auch alle die gleiche Gabe, nämlich den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist. Mit der Auflage zu handeln. Und nun geht es los. Mit der Verantwortung. Solange dieser Knecht unter der direkten Herrschaft des Königs stand und der morgens seine Befehle bekam und sagst, heute pflügst du dieses Feld um oder machst dies und das und machst jenes, da war die Welt für ihn in Ordnung gewesen. Auf Deutsch gesagt, er hat funktioniert. Und er wusste, wenn ich meine Arbeit ordentlich mache, komme ich abends nach Hause, dann kriege ich ein Abendessen, ich habe meinen Schlafplatz und die Welt war in Ordnung. Es war eine kleine, begrenzte Welt und sie war in Ordnung. Aber plötzlich kam diese Herausforderung, dass der Chef sagte, ich habe noch größere Pläne mit deinem Leben. Ich habe noch größere Pläne mit deinem Leben. Da springen wir natürlich alle in der Freien Evangelischen Christusgemeinde auf und schreien Hurra. Springt keiner auf, also muss ich die Predigt weiter fortsetzen. Geschwister, ich sage euch das eine, Verantwortung macht Angst. Oder? Wenn wir vor Herausforderungen stehen, dann haben wir nämlich auch die Angst, das kann mich überfordern. Und deshalb stimmt es. Das war ein Grübler, der hat nachgedacht. Was kann alles schiefgehen? Dieser Knecht ist auch ein Bild für das Alte Testament, für das Gesetz. Als das Gesetz da war und die Richtlinien festlegte, ist alles in Ordnung. Fragt mal einen Juden, der sich dran hält. Die Welt ist in Ordnung. Ist alles so schön und wunderbar eingeteilt. Was meint ihr, wie viele Gesetze die Juden haben, ne, an die sie sich halten können? Was sagte Paulus? Vor dem Gesetz war ich? Ja, untadelig. Wow. Der hat auf die anderen zurückgekommen und hat gesagt, was sind das für Loser? Aber wir haben ja das Gesetz überwunden. Halleluja, ne? In der Gemeinde gibt es ja keine Pharisäer, keine Schriftgelehrten. Gibt es ängstliche Typen? Gibt es ängstliche Typen? Ihr braucht euch nicht zu outen. Ich bin manchmal ein ängstlicher Typ. Seht ihr? Und deshalb kann ich diesen Menschen so gut verstehen. Kann ich ihn so gut verstehen? Der fühlte sich allein gelassen. Der hat nicht die Gabe, die er dort bekommen hat, den Schatz, den er dort hat. Ich sage es ganz deutlich und klar, den Heiligen Geist begriffen. Und deshalb freue ich mich auf das Seminar, das wir in 14 Tagen haben werden mit unserem lieben Bernd Lehmann. Es geht ja dort um den Heiligen Geist und du, um dich und um mich. Der Heilige Geist. Und wenn ihr euch darauf vorbereiten möchtet, kann ich euch ein super Buch empfehlen. Der Heilige Geist, sein Wesen und Wirken von Torrey. Und wenn ihr das haben möchtet, braucht ihr nur zu Ingrid geben, die bestellt es. Das Buch muss man haben und muss man gelesen haben. Da wird nämlich der Heilige Geist als Freund vorgestellt. Buch ist schon ziemlich alt, aber hochaktuell. Und ich habe kein besseres bisher gefunden von Torrey, der den Heiligen Geist so präzise als Freund beschreibt, der uns an die Seite gestellt ist. So. Und das hat Jesus damit gemeint. Und er erzählt dieses Gleichnis nicht, um den Jüngern Angst zu machen, damit sie schlotternde Knie bekommen, sondern um ihnen Mut zu machen. Mut. Denn zwei hatten es begriffen und als ihr Herr zurückkam, konnten sie es kaum abwarten, bis er sich auf seinen Thron gesetzt hatte und sie kommen konnten, um ihm die frohe Botschaft zu sagen. Und der Herr Erste kam und sagte, Herr, Kyrios, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Dieser Knecht, der dort auf seinem König zugeht, ihr müsst euch das also wirklich mal so plastisch altorientalisch vorstellen. Nun saß er dort und war der König dieses Landes. Und worauf warten wir? Wir warten, dass wir entrückt werden und dass wir unseren Herrn auch auf dem Thron sitzen sehen, in den Wolken ihm entgegen, vor dem Preisrichterstuhl. Das ist ein Thron. Und dort wird ausgeteilt, liebe Freunde. Also, das ist hochaktuell. Wir kommen diesem Tag immer näher. Und das Interessante und das Bemerkenswerte ist, ihr liebt doch alle so sehr den Lobpreis und die Anbetung. Ihr freut euch doch schon darauf. Ich sehe doch schon. Ihr sagt doch schon, wann ist Armin endlich fertig und wann können wir Gott loben und preisen? Das Interessante ist, dieser Knecht beginnt mit Lobpreis. Kyrios. Er hat seinem neuen Herrn, das war die Anrede für den Kaiser gewesen. Er war der Kyrios, der Herr der Welt. Und genau so hat er jetzt seinen König gehuldigt und geehrt und hat klar und deutlich gesagt, dein Pfund, das, was du mir anvertraut hast, hat sich verzehnfacht. Mehr geworden. Geschwister, er war selbst davon berührt und staunte darüber, was daraus geworden ist. Wir werden auch eines Tages staunen, das hat Paulus geschrieben, wenn wir vor dem Herrn stehen und wenn wir sehen werden, wo das Traktat, wo das Zeugnis oder etwas, was wir weitergegeben haben, die Spende, die wir in die Mission geschickt haben, reiche Frucht getragen hat. Er war begeistert und sein Herr war auch begeistert. Denn er sprach recht so. Du guter Knecht, weil du im Geringen treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Freunde, ich will euch Mut machen. Mit der Entrückung ist nicht alles vorbei. Da kommen noch super und tolle Aufgaben auf uns dazu. Ihr werdet euch staunen über die Prokura, die ihr noch bekommen werdet. Wenn ihr diese Worte hört, ei du frommer und treuer Knecht. Der Herr hat nicht gesagt, ei du erfolgreicher Knecht. Habt ihr schon mal einen erfolgreichen Christen gesehen? Nö, ich nicht. Das sind die Schriftgelehrten der Pharisäer, die sind erfolgreich, ja. Aber wisst ihr, was die letzten Worte von Martin Luther waren? Bettler sind wir, sagt er, das ist wahr. Und da hat er das gesagt. Nur aus Gnade nur aus Gnade gerettet. Aber diese Rettung, die soll sich auswirken. So, der zweite Knecht kommt auch und er bekommt auch dieses Lob. Und dann kam eben der dritte dran und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch gewickelt und aufbewahrt. Ich fürchtete dich als strengen Herrn. Denn du nimmst, was dir nicht gehört, und du erntest, was andere gesät haben. Da rief der König zornig, du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du böser Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört und ernte, was andere gesät haben, warum hast du mein Geld dann nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür verlangen können. Dieser dritte Knecht, der also jetzt erscheint, der sagt auch, Kyrios, Kyrios. Aber in seinem Herzen, und das ist das Entscheidende, da war es ganz anders. Jetzt brach es aus ihm heraus, was in ihm gegärt, gebrodelt hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir machen ja nun schon einige Zeit Gemeindearbeit. Und Menschen sind durch unsere Reihen gegangen. Und immer wieder habe ich erlebt und erfahren, dass das, was wir hier gelesen haben, sich wahrhaftig abspielt. Menschen bekommen eine hohe Berufung. Menschen wird der Heilige Geist angeboten, aber sie greifen nicht zu. Sie haben ihre eigenen Pläne. Sie haben ihre eigenen Pläne. Am letzten Sonntag hat unsere liebe Sonja über die Versuchung gepredigt. Versuchung. Müsst ihr euch unbedingt anhören im Internet. Der Teufel trat auf Jesus zu und versuchte ihn. Ich hatte ja gesagt, Gott kann seine Pläne nur durch Menschen auf dieser Erde verwirklichen. Und Jesus kam auch, um die Pläne Gottes zu verwirklichen. Die Erlösung. Und was wollte der Satan erreichen? Ihn davon abbringen. Dass Menschen sich um ihre eigenen Pläne kümmern und drehen. Weil der Satan, und das ist die Ursünde, der hat gesagt, was interessiert mich Gott? Was interessiert mich seine Pläne? Die Berufung, die er dort hatte. Es wird Zeit, dass ich mich mal mit mir selbst beschäftige und das herausfinde. Und er ist gescheitert. Die Freunde und alle anderen werden auch scheitern. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Man setzt Hoffnungen in Menschen. Man spürt, da ist eine Berufung. Da will Gott mehr tun in dem Leben von Menschen. Und sie kommen aus dieser Ich-Umdreherei nicht heraus. Und Freunde, diese Predigt halte ich mir selbst. Wie häufig drehe ich mich um mich selbst, um meine Probleme, um noch Nöte oder um meine super Gedanken, wenn sie doch alle erkennen würden, dass ich die besten Gedanken habe und die besten Pläne. Geschwister, und es ist alles wirklich und wahrhaftig zum Scheitern verurteilt. Und genau das, was dieser Mensch dann tut, man erlebt es immer wieder. Er sucht nicht den Fehler bei sich selbst. Er fängt nicht an zu reflektieren und zu fragen, habe ich vielleicht was verkehrt verstanden? Er geht auch nicht zu seinen Mitknechten und sagt mal, ihr habt so viel Erfolg. Könnt ihr mir das Geheimnis mal verraten? Hätten die Mitknechte das getan? Ja, wenn einer zu mir kommt und sagt, Armin, erklär mir das mal. Wow, dann freue ich mich, denn ich muss auch immer wieder zu Menschen gehen und sie um Rat bitten. Er fängt an, anzuklagen. Gott, was dachte Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Was sagte Eva? Die Schlange ist schuld. Gott, du hast mich in die verkehrten Umstände hineingesetzt. Ich habe die verkehrten Eltern, ich habe die verkehrten Lehrer, Klassenkameraden, ich habe den verkehrten Chef. Wisst ihr, und das geht so weiter, ich habe die verkehrte Gemeinde. Ich habe die verkehrten Brüder und Schwestern. Und wisst ihr, was zum Schluss, wer zum Schluss dran kommt? Ja, zum Schluss kommt Gott dran. Hat doch Adam gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Bitteschön, du bist schuld. Geschwister, auch wenn sich das jetzt alles sehr hart anhört, dahinter steckt eine Botschaft der Liebe, dass Jesus nämlich sagt, ich habe Großes mit euch vor. Schon hier, auf dieser Erde, auf dieser, auch im Reich Gottes. Und das soll weitergehen. Und um das zu unterstreichen, sagt er noch dann zum Schluss, nehmt das eine Pfund weg und gebt es dem, der 10 Silberstücke hat. Herr, widersprachen seine Leute, der hat doch schon genug. Würden wir nicht auch so reagieren? Der hat doch schon genug. Der hat doch schon genug Gaben. Auch da will der Herr uns wieder auf einen hinweisen, auf ein Prinzip im Reich Gottes. Er will uns nämlich auf etwas hinweisen. Ihr kennt ja den Begriff Gnadengaben. Die Geistesgaben sind die Gnadengaben. Im Griechischen Charisma ist Gnade und Charisma ist Gnadengabe. Er will damit das eine ausdrücken, dass alles, das, was sich im Leben dieses Knechtes, und jetzt sage ich mal dieses Wort Frucht, entwickelt hat, liegt in dieser Gnade, in dieser Gabe verborgen. Und dass dort, wo die Gnade in unserem Leben zur richtigen Entfaltung kommt, was macht der Herr, was macht der Heilige Geist dort? Ich kann es euch sagen, der setzt immer noch eins obendrauf. Der setzt immer noch eins obendrauf. Und die Freude, denn Gnade und Freude, Charis und Charisma, ne? Und Charein, also das ist fast ein Wort im Griechischen, Gnade und Freude, das gehört zusammen. Je mehr sich die Gnade in deinem Leben entfaltet, umso größer wird die Freude werden. Umso größer wird die Freude werden. So, und deshalb wollte ich euch heute Morgen damit Mut machen und ihr seht das. Freunde, das sollt ihr werden. Dieser wunderbare, dieser herrliche Baum, der diese Früchte trägt. Und wir haben es ja gesagt, Ratzeburg soll mit dieser wunderbaren Gnade und dieser Erkenntnis erfüllt werden. Und Gott will dich und mich dazu gebrauchen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so große und wunderbare Pläne hast und dass nichts diese Pläne durchkreuzen kann. Herr, und wir wollen heute danach fragen, was hast du mit mir vor? Was willst du weiter Großes, Mächtiges und Wunderbares tun, Herr, damit dein Ruhm, deine Gnade und deine Herrlichkeit größer und mächtiger wird und wir dich dann in alle Ewigkeit anbeten und preisen werden. Amen.